Ein nicht minder von Anschauung gesättigtes Gedicht, das bereits während des Ersten Weltkriegs entstanden war. The Death of a Soldier. Life contracts and death is expected as in a season of autumn. The soldier falls. He does not become a three-day-face personage, imposing his separation, calling for pomp. Death is absolute and without memorial, as in a season of autumn when the wind stops. When the wind stops and over the heavens the clouds go, nevertheless, in their direction. Der Tod eines Soldaten. Das Leben schrumpft und der Tod wird erwartet, wie es im Herbst ist. Der Soldat fällt. Er wird nicht zu einer Drei-Tage-Persönlichkeit, die ihr Abscheiden aufdrängt und Pomp beansprucht. Der Tod ist absolut und ohne Gedenken, wie es im Herbst ist, wenn der Wind innehält. Wenn der Wind innehält und dennoch die Wolken über die Himmel hin ihre Bahn ziehen. Das ist in seinen Kärglich-Feststellungen ebenfalls ein Kriegsgedicht, wie das bereits zitierte von Ungaretti, mit einem großartigen Schluss, der durch das abgegriffene Nevertheless unterstrichen wird. Hier unten bricht etwas ab, unwiderruflich. Droben gehen dessen ungeachtet die Wolken in ihrer Richtung. Sollen, wollen, dürfen wir dies als Trost verstehen? Das ist absolut. Ließen wir uns dies gesagt sein, würden wir nicht sorglicher, liebender miteinander umgehen? Ob das nächste der von mir ausgewählten Gedichte hier ganz hinpasst, mögen Sie selber beurteilen. Es ist, soweit ich sehe, unter Paul Claudels Gedichten ein wenig beachtetes, das er selber in keine seiner Sammlungen aufgenommen hat. Ein Gelegenheitsgedicht. Es entstand am 6. Februar 1927, nachdem ihn in Tokio die Nachricht von dem Tode seiner Schwägerin Elisabeth Sainte-Marie Perrin erreicht hatte. Geschrieben in jenen prosaisch fortsprechenden gereimten Zweizeilern, deren Claudel sich um 1907 in China zum ersten Mal bedient hatte. Sehr anrührend, wie die beiden entscheidenden Namen hier als Reimworte erklingen. Wie jemand, von dem man nur die Augen sieht und der den Mund verborgen hält. Wie jemandes Hand im Handschuh, die man nicht recht erkennt, die sich wie nur vermutet nach uns ausstreckt und uns berührt. Dieser Mensch da neben mir im fallenden Schnee und in dieser Schwärze zwischen den elektrischen Lichtern. Ich weiß, das ist Elisabeth, die vorgestern gestorben ist, wie ich aus dem Telegramm erfahren habe, das heute Morgen eintraf. Noch einige, so schnell gelangt man nicht ganz hinüber, aus dem Leben in den Tod. Noch einige Schritte mit mir. Ich fühle, sie ist da, neben mir, wortlos, wie eine Frau, die etwas zu sagen hat und die zaudert. Die etwas zu sagen hat und ohne es zu wissen, hat sie es mir halb schon gesagt. Dieses Gesicht, dessen Mund man nicht sieht, und diese Augen, die nur einen Augenblick noch geöffnet sind, um mich anzuschauen. Der Tod kam so rasch, dass man sich noch schlecht zurechtfindet. Eine Erinnerung geht da neben mir, die sich noch nicht daran gewöhnt hat, dass ihr der Körper abhanden gekommen ist. Mein Herz ist schwer, doch unversehens höre ich plötzlich wieder dieses Schweigen im Schnee. Paul, sagt es, und diese behandschuhte Rechte, die sich nach mir ausstreckt, doch ohne meine Schulter zu berühren. Mon cœur est lourd, mais j'entends de nouveau tout à coup ce silence dans la neige qui dit « Paul ». Et cette main gantée qui se tend vers moi, mais pas jusqu'à me toucher l'épaule. C'est ta faute, c'est la faute de la nuit, si l'on ne me voit pas. C'est la faute de la neige, si je suis muette. J'aurais beau rentrer en France, il n'y a plus d'endroit au monde où je retrouverai Elisabeth. Die Nacht ist schuld, dass man mich nicht sieht. Der Schnee ist schuld, dass ich stumm bin. Wenn ich auch nach Frankreich zurückkehre, da ist auf der Welt kein Ort mehr, wo ich Elisabeth wiederfinde. Der Schnee ist schuld und es ging alles so rasch. Und es ist so schwierig, sich zurechtzufinden. Und was ich zu sagen habe, ist schwierig. Doch sie hat es schon halb gesagt. Nur dieser Seufzer ist da noch neben mir im Schnee und die undeutliche Bewegung zu mir hin, dieses verstorbenen Handschuhs. Der Mund ist nicht zu sehen. Nur dieser Blick ist dann noch ein letztes Mal auf mich aus diesen schönen braunen Augen. Ein nicht minder von Anschauung gesättigtes Gedicht, das bereits während des Ersten Weltkriegs entstanden war. The Death of a Soldier. Life contracts and death is expected as in a season of autumn. The soldier falls. He does not become a three-day face personage, imposing his separation, calling for pomp. Death is absolute and without memorial, as in a season of autumn when the wind stops, and over the heavens the clouds go nevertheless in their direction. Der Tod eines Soldaten. Das Leben schrumpft und der Tod wird erwartet, wie es im Herbst ist. Der Soldat fällt. Er wird nicht zu einer Drei-Tage-Persönlichkeit, die ihr Abscheiden aufdrängt und Pomp beansprucht. Der Tod ist absolut und ohne Gedenken, wie es im Herbst ist, wenn der Wind innehält. Wenn der Wind innehält und dennoch die Wolken über die Himmel hin ihre Bahn ziehen. Das ist in seinen Kärglich-Feststellungen ebenfalls ein Kriegsgedicht, wie das bereits zitierte von Ungaretti, mit einem großartigen Schluss, der durch das abgegriffene Nevertheless unterstrichen wird. Hier unten bricht etwas ab, unwiderruflich. Droben gehen dessen ungeachtet die Wolken in ihrer Richtung. Sollen, wollen, dürfen wir dies als Trost verstehen? Das ist absolut. Ließen wir uns dies gesagt sein, würden wir nicht sorglicher, liebender miteinander umgehen? Ob das nächste der von mir ausgewählten Gedichte hier ganz hinpasst, mögen Sie selber beurteilen. Es ist, soweit ich sehe, unter Paul Claudels Gedichten ein wenig beachtetes, das er selber in keine seiner Sammlungen aufgenommen hat. Ein Gelegenheitsgedicht. Es entstand am 6. Februar 1927, nachdem ihn in Tokio die Nachricht von dem Tode seiner Schwägerin Elisabeth Sainte-Marie Perrin erreicht hatte. Geschrieben in jenen prosaisch fortsprechenden gereimten Zweizeilern, deren Claudel sich um 1907 in China zum ersten Mal bedient hatte. Sehr anrührend, wie die beiden entscheidenden Namen hier als Reimworte erklingen. Wie jemand, von dem man nur die Augen sieht und der den Mund verborgen hält. Wie jemandes Hand im Handschuh, die man nicht recht erkennt, die sich, wie nur vermutet, nach uns ausstreckt und uns berührt. Dieser Mensch da neben mir im fallenden Schnee und in dieser Schwärze zwischen den elektrischen Lichtern. Ich weiß, das ist Elisabeth, die vorgestern gestorben ist, wie ich aus dem Telegramm erfahren habe, das heute Morgen eintraf. Noch einige, so schnell gelangt man nicht ganz hinüber, aus dem Leben in den Tod. Noch einige Schritte mit mir. Ich fühle, sie ist da, neben mir, wortlos, wie eine Frau, die etwas zu sagen hat und die zaudert. Die etwas zu sagen hat und ohne es zu wissen, hat sie es mir halb schon gesagt. Dieses Gesicht, dessen Mund man nicht sieht, und diese Augen, die nur einen Augenblick noch geöffnet sind, um mich anzuschauen, Der Tod kam so rasch, dass man sich noch schlecht zurechtfindet. Eine Erinnerung geht da neben mir, die sich noch nicht daran gewöhnt hat, dass ja der Körper abhanden gekommen ist. Mein Herz ist schwer, doch unversehens höre ich plötzlich wieder dieses Schweigen im Schnee. Paul, sagt es, und diese behandschuhte Rechte, die sich nach mir ausstreckt, doch ohne meine Schulter zu berühren. Mon cœur est lourd, mais j'entends de nouveau tout à coup ce silence dans la neige qui dit « Paul » et cette main gantée qui se tend vers moi, mais pas jusqu'à me toucher l'épaule. C'est ta faute, c'est la faute de la nuit si l'on ne me voit pas, c'est la faute de la neige si je suis muette. J'aurais beau rentrer en France, il n'y a plus d'endroit au monde où je retrouverai Elisabeth. Die Nacht ist schuld, dass man mich nicht sieht. Der Schnee ist schuld, dass ich stumm bin. Wenn ich auch nach Frankreich zurückkehre, da ist auf der Welt kein Ort mehr, wo ich Elisabeth wiederfinde. Der Schnee ist schuld und es ging alles so rasch und es ist so schwierig, sich zurechtzufinden und was ich zu sagen habe, ist schwierig. Doch sie hat es schon halb gesagt. Nur dieser Seufzer ist da noch neben mir im Schnee und die undeutliche Bewegung zu mir hin, dieses verstorbenen Handschuhs. Der Mund ist nicht zu sehen. Nur dieser Blick ist dann noch ein letztes Mal auf mich aus diesen schönen, braunen Augen. Situation de l'âme. La chair, oui, mais l'âme n'a pas désir d'éternité. Elle qui retrécit comme un rang de buée à la vitre et n'est que syncope dans la longue phrase du souffle expiré par les dieux. Elle, disait-il, elle se sait mortelle et presque imaginaire et s'en réjouit en secret du cœur qui la tourmente. Ainsi l'enfant que l'on empêche de jouer se dérobe des yeux baissés contre sa transparence. Mais les dieux, où sont-ils, les pauvres, à la cave, et n'en remonte que la nuit chercher dans la poubelle de quoi manger un peu. Les dieux ont tourné le coin de la rue, les dieux commandent humblement un groc à la buvette de la gare et vomissent au petit jour contre un arbre. Les dieux voudraient mourir, mais l'âme seule peut, à distance des dieux et du corps anxieux, dans son éternité d'azote et d'hydrogène, à distance danser la mort légère. Wie es mit der Seele steht, das Fleisch, ja, die Seele aber wünscht sich keine Ewigkeit. Sie, die wie auf der Scheibe hingehaucht, ein Rund sich verringert von den Rändern her und ist nur eine Synkope in dem langen Satz, dem Ausgeatmeten im Atem der Götter. Sie weiß sich sterblich und fast nur wie erdacht und freut sich dessen im Geheimen des Herzens, das ihr zusetzt. So, wenn man es am Spielen hindert, entzieht das Kind sich undurchsichtig hinter gesenkten Lidern. Die Götter aber, wo sind sie, die Armen? Im Keller. Nachts steigen sie herauf, wühlen im Müll, ob sie dort was zu essen fänden. Die Götter haben an der Straßenecke kehrt gemacht. Die Götter bestellen bescheiden einen Grog im Ausschank des Bahnhofs und kotzen in der Frühe gegen einen Baum. Die Götter stürben gerne, doch nur die Seele kann, fern von den Göttern und dem ängstlichen Körper, in seiner Ewigkeit von Sauer und Wasserstoff, fern tanzen ihren leichten Tod. In einem Brief vom 26. März 1960 an Werner Weber, den damaligen Feuilletonchef der Neuen Zürcher Zeitung, spricht Paul Celan anlässlich seiner Übertragung aus dem Französischen von der Erfahrung, dass man die Wahrheit des Gedichtes nachleben muss. Wenn es nur diese Erfahrung gäbe, und es gibt sie, sie könnte genügen. Aber wie viele sind es denn heute, die solche Aspekte des Dichterischen überhaupt wahrnehmen, die das Gedicht wahrnehmen als menschliche und mit ihm einmalige und vom Geheimnis der Einmaligkeit begleitete Präsenz. Wahrnehmung, Erfahrung, Präsenz. Darum kommen wir nicht herum, wenn wir uns das aneignen, das in unser Leben integrieren wollen, was Celan die Wahrheit des Gedichtes nennt. Wie aber verhält es sich mit dieser Wahrheit, wenn wir uns andererseits doch gedrängt fühlen, sie Gleichnis, Mythos, Fiktion zu nennen? Um noch einmal Goethe zu zitieren, man bedenkt niemals genug, dass eine Sprache, jede Sprache, alle Sprache, auch die der Poesie, man bedenkt niemals genug, dass eine Sprache nur symbolisch, nur bildlich sei und die Gegenstände niemals unmittelbar, sondern nur im Widerscheine ausdrücke. Vieles Direkte, Unmittelbare, Unvermeidliche in unserem Leben bleibt sprachlos, unsagbar oder je nachdem unsäglich. Die es dennoch auszusprechen versuchen, landen rasch im Platten und Groben, statt zu durchleuchten, denunzieren sie. Ich möchte nun verwegen genug behaupten, dass das Gedicht das Medium sei, in dem der allem Sprachlichen eigene Widerschein sich zu etwas verdichtet, das uns die Gegenstände übersetzt, sie verwandelt, als wäre die Welt ein Geschenk, das uns der Dichter macht, das wir uns selber machen, wenn wir der Präsenz im Widerschein, im farbigen Abglanz inne werden, des ganzen Himmels in einer Pfütze, wie Yves Bonnefoy dies in eine unvergessliche Formel gebracht hat. Deshalb, um der Wahrnehmung, der Vermehrung willen, empfiehlt sich ein so ernstes wie vergnügliches Exerzitium. Nulla dies sine poema. Kein Tag ohne ein Gedicht. Gleich viel in welcher Sprache, der unsrigen oder einer, die es uns angetan hat. Nicht wild herumzuschweifen in älteren oder neueren Anthologien, statt sich selber einen Pfad zu bahnen, angeregt, aufgereizt, fortgezogen durch unbegangene Wildnis oder auf säuberlichen Gartenpfaden, zu jeweils diesem einen einleuchtenden Gedicht, das uns durch den Tag begleitet oder ihn beschließt. Kein Gedicht schwebt im Leeren, es hat einen Ort in einer Sprache, in einer Zeit, in einer Umwelt. Wir brauchen diese nicht immer zu kennen, das Gedicht suggeriert sie uns. Und wenn wir uns von ihm dazu veranlasst, näher mit seinen Voraussetzungen bekannt machen, so wirkt diese nähere Kenntnis wiederum auf unser Verständnis des Gedichtes zurück. Und dies ist ein unbeendbarer Vorgang. Wir werden mehr oder minder heimisch in vielen Zeiten und Welten, nicht nur als Wissende, als Bescheidwissende, sondern was etwas anderes ist, als Fühlende, als Mitempfindende und durch dieses Mitempfinden Verwandelte, als in ein Geheimnis eingeweiht.